Hallo, hier ist Bibletunes zum Thema Die jüdische Welt der Bibel mit Joshua Henrich und Detlef Kühlein.
Im jüdischen Glauben gibt es etwas Besonderes. Während man heutzutage die Freiheit liebt und diese, wenn überhaupt, nur für ein bisschen Sicherheit eintauscht, lesen wir im Alten Testament immer wieder von der Liebe zum Gesetz. In Psalm 119 ist das ganz, ganz häufig sogar. In Vers 97 dort zum Beispiel heißt es: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich rede ich davon. Und gleich ist dann in Vers 113, 127, 159 und so weiter. Also, und das nur als Beispiel. Irgendwie liebt die jüdische Welt der Bibel das Gesetz. Aber warum ist das so? Wie kann man scheinbar einengende Richtlinien überhaupt lieben? Um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen auf die jüdische Denkweise, auf die jüdische Welt der Bibel einlassen. In der Tora, also den ersten 5 Büchern Mose, lesen wir, dass Gott die Welt und den Menschen geschaffen hat. Doch Adam, was eigentlich nur Mensch heißt, und Eva, so, also man könnte das mit Menschen übersetzen, haben sich Gott widersetzt und sein einziges Gebot gebrochen. Wie auch wir wollten sie Freiheit und Selbstbestimmung. Doch das ging den Bach herunter. Die Harmonie zwischen den Menschen und Gott wurde zerstört. All das haben wir meistens schon gehört. Doch das war nicht das Ende der Geschichte. Gott ergreift die Initiative, um die Beziehung wiederherzustellen. Und lange Geschichte kurz erzählt, um das zu ermöglichen, schenkt Gott seinem Volk, den Israeliten, die 10 Gebote und viele weitere Regeln für das Miteinander. Zum Beispiel erklärt er, wie man mit Armen umgehen sollte. Und besonders entscheidend ist, dass Gott genaue Bestimmungen für den Bau der Stiftshütte gibt. Darin möchte er wohnen, mitten unter seinem Volk. Und das Tolle ist, die ganze Idee dahinter funktioniert. Wir lesen im 3. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach. Und danach folgen ganz, ganz viele Richtlinien, Gebote und Gesetze, wie man sich verhalten soll, wenn denn eine Stiftshütte, wenn denn Gott mitten unter dem Volk wohnt. Und dann im nächsten Buch, 4. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, lesen wir: Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, in der Stiftshütte am ersten Tag des 2. Monats. Wo ist da der Unterschied? Während ganz am Anfang Gott zu Mose spricht und Mose ist außerhalb der Stiftshütte, ist im 2. Schritt Mose mittendrin, voll dabei. Der große Unterschied ist das In und Aus, das Weit weg und das Nahe. Jetzt ist der Mensch bei Gott und Gott ist wieder bei dem Menschen. Wie wir in den Büchern des Alten Testaments lesen, deuten die Israeliten ihre Geschichte darauf hin, abhängig von ihrer Gottesbeziehung. Ob es ihnen gut oder schlecht geht, wird auf dem Gehorsam gegenüber Gott zurückgeführt. Ein guter König ist gut, weil er tut, was dem Herrn gefällt. Und ein schlechter König ist schlecht, weil er tut, was dem Herrn missfällt. Der Grund, warum die Israeliten das Gesetz so lieben, ist also ganz einfach. Weil die Tora der Weg zum Leben ist. Sie führt zu Gott hin. Dadurch kann Mose in der Stiftshütte bei Gott sein. Dadurch können Sünden vergeben werden und das Volk kann versöhnt mit Gott leben. Ja, das große Bild dahinter ist, dadurch, durch die Gesetze, wird die Beziehung zu Gott wie damals im Garten Eden wiederhergestellt. Und diese Wiederherstellung wird besonders gut an der Stiftshütte und dem späteren Tempel deutlich. Schaut man sich deren Aufbau etwas genauer an, entdeckt man nämlich deutliche Parallelen zum Garten Eden. Und das ist wirklich spannend. Ich möchte das einfach an ein paar Einzelheiten verdeutlichen. Wusstest du zum Beispiel, dass der Eingang der Stiftshütte im Osten war und man beim Eintreten dadurch zurück Richtung Garten Eden lief? Gleicht man das mit der Urgeschichte ab, wird es sehr interessant. Nach dem Sündenfall lesen wir im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 24: Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das bedeutet also, dass jedes Mal, wenn die Priester in den Tempel eintraten, sie in die entgegengesetzte Richtung der Vertreibung liefen, eben zurück in den Garten Eden, zurück in die Gegenwart Gottes. Welch ein schönes Zeichen dafür, dass Gott wiederherstellen kann und möchte. Ach, Und übrigens, Gott selbst sagte, in welche Richtung die Stiftshütte ausgerichtet werden sollte. Auch die Cherubim-Engel, welche den Garten Eden bewachen sollten, finden sich in der Stiftshütte wieder. Während in Eden vor dem Baum sind sie in der Stiftshütte über der Bundeslade, über den Gesetzen. In gewisser Hinsicht werden die Gesetze damit mit dem Baum des Lebens parallelisiert. Und ja, so wie der Baum des Lebens Leben gab, geben die Gesetze Leben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man solche Gebote nicht lieben? Wie kann man sich nicht über solches Lebengebende erfreuen? Ein letztes Beispiel noch dafür, dass die Stiftshütte die Beziehung zwischen den Menschen und Gott wie im Garten Eden wiederherstellen möchte. Im 1. Mosebuch Kapitel 2 Vers 10 können wir lesen, dass Flüsse aus dem Garten Eden entsprangen. Und dann im Alten Testament in Hesekiel 47 und im Neuen Testament später in Offenbarung 22 wird eindrücklich geschildert, wie Wassermengen aus dem Tempel fließen. Auch diese Parallele ist nicht zufällig, sondern deutet ganz eindeutig auf das Gleiche hin. Mit der Stiftshütte und dem Tempel schöpft Gott etwas Neues. Es ist eine Neuschöpfung der Gemeinschaft mit ihm und erinnert und orientiert sich an dem Garten Eden. Die Stiftshütte ist also nicht irgendein Zelt, wo Rituale vollzogen werden. Es ist Ausdruck des Glaubens. Schöpfung und Neuschöpfung werden darin deutlich. Im Zentrum, im Allerheiligsten der Stiftshütte, finden sich die Gebote Gottes wieder. Denn sie geben das Leben. Sie stellen wieder her, ermöglichen das Zusammenleben zwischen Gott und den Juden. Sich mit dem Aufbau und besonders mit der Bedeutung der Stiftshütte zu beschäftigen, mag manchmal sehr trocken sein. Besonders dann, wenn die Bibel seitenlang über die Anzahl der Ellen und die genauen Baumaterialien berichtet. Doch erkennt man das größere Bild dahinter, sieht man den Jahwe-Gott dahinter, welcher die Nähe zu seinem Volk sucht und Vergebung anbietet. Im christlichen Glauben wird die Stiftshütte und die Tora natürlich nicht plötzlich irrelevant. Im Gegenteil, Jesus greift einiges davon auf, zum Beispiel in der Bergpredigt in Matthäus 5-7. Besonders genial ist jedoch der Hebräerbrief. Er schildert ausführlich, wie die Tora, ja der gesamte Tanakh, also das, was wir als Altes Testament bezeichnen, in Relation zu Jesus steht. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Geheimtipp weitergeben, der auch mir weitergegeben wurde. Lese einmal das ganze 3. Mosebuch am Stück durch. Mit all den zähen und langen Gesetzestexten und springe dann erst ins Neue Testament und lese den gesamten Hebräerbrief. Als ich das gemacht habe, ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe Jesu Opfer am Kreuz und das Evangelium tiefer verstehen gelernt, weil ich mich auf den jüdischen Hintergrund eingelassen habe. Glaube mir, um die jüdische Welt der Bibel kommt man einfach nicht drumherum, wenn man Christ ist, und auch nicht um das, wofür die Stiftshütte steht. Sich mit dem Tempel auseinanderzusetzen, ist nicht zuletzt auch deshalb spannend, weil Paulus uns Gläubige schlussendlich selbst als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Und dabei knüpft er natürlich bei dem von Gott überlieferten Tempel an. Mitunter deshalb denke ich übrigens, dass dein und mein Herz sinnbildlich für die Bundeslade steht. Denn der neue Bund in Jesus verheißt uns, dass die Gesetze nicht mehr auf Stein gemeißelt sind, sondern uns ins Herz geschrieben werden. Und darüber darfst du heute ein bisschen mehr nachdenken.